请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Tründl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 8. April 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend nimmt Jessica Volz Sie wieder mit auf ein Inselabenteuer heute zu einem Restaurantbesuch. Danach folgt Taiwan Monitor mit einem Beitrag über das starke Erdbeben, das sich vergangenen Mittwoch in Ost-Taiwan ereignete. Nun zuerst die Nachrichten. Drohnenexperten aus der Türkei unterstützen die Suche nach Vermissten in der Taroko-Schlucht. Präsidentin Tsai Ing-wen trifft mit Parlamentsabgeordneten aus Australien zusammen. Und die Testphase für Online-Unterschriften bei Volksabstimmungen beginnt am Mittwoch. Die Meldungen im Einzelnen. Such- und Rettungskräfte suchen nach dem starken Erdbeben am Mittwoch weiterhin nach 6 Vermissten. Die Zahl der bestätigten Todesopfer nach dem Beben bleibt gemäß Angaben des Katastrophenschutzzentrums unverändert bei 13. In der Gegend des Shakadang-Wanderwegs in der Taroko-Schlucht werden noch 5 Menschen vermisst. Dort wurden bisher die Leichen von 3 Menschen zwischen herabgestürzten Felsen geborgen. Nach einem Vermissten wird noch im Hören-Minengebiet gesucht. Seit gestern unterstützt ein Drohnen-Spezialteam von 7 Experten aus der Türkei die Suche im Gebiet des Shakadang-Wanderwegs. Am 3. April, kurz vor 8 Uhr, ereignete sich vor der Ostküste Taiwans ein Erdbeben der Magnitude 7,2. Das Beben war in Hualien bis zu einer Intensität von 6 zu spüren. Es folgten bis heute Abend fast 800 spürbare und lokal spürbare Nachbeben, darunter mehrere mit einer Magnitude von über 5. Gemäß dem Seismologischen Zentrum nimmt jedoch die Häufigkeit und Stärke der Nachbeben nun allmählich ab. Gemäß Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums von heute Vormittag hat das Erdbeben in der Landwirtschaft Verluste von umgerechnet mehr als 2 Millionen Euro in der Region Hualien verursacht. Auch die Verluste im Tourismus sind sehr groß. Gemäß Angaben des Gesundheitsministeriums sind bis gestern Abend auf einem Sonderspendenkonto umgerechnet rund 4 Millionen Euro eingegangen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist heute mit einer Delegation von Parlamentsabgeordneten aus Australien zusammengetroffen. Leiter der Delegation sind der Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Handel, Shane Neumann, und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Nachrichtendienst und Sicherheit, Andrew Wallace. Präsidentin Tsai wies darauf hin, dass Taiwan und Australien an den Werten von Freiheit und Demokratie festhalten. Die bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit werden immer enger. Sie wies auch darauf hin, wie wichtig Zusammenhalt und Zusammenarbeit demokratischer Länder gegen die Ausbreitung von Autoritarismus sind. Sie brachte außerdem die Hoffnung zum Ausdruck, dass Australien Taiwans Bemühungen um Aufnahme in das Handelsabkommen CPTPP, die umfassende und fortschrittliche Vereinbarung für eine transpazifische Partnerschaft unterstützt. Präsidentin Tsai sagte, in den vergangenen Jahren hat Australien aktiv seine internationale Kooperation ausgeweitet, ob bei der trilateralen Partnerschaft zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA, AUKUS, oder dem quadrilateralen Sicherheitsdialog, QUAD. Australien hat auch oft bei multilateralen und bilateralen Anlässen die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße wiederholt. Dafür möchte ich hier meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Einer der Leiter der Delegation aus Australien, Shane Neumann, wies auf die zunehmende militärische Präsenz in der indopazifischen Region hin. Australien arbeite mit Verbündeten und Freunden zusammen, um das Gleichgewicht in der Region zu bewahren und den Status quo für Taiwan aufrechtzuerhalten. Die 5-köpfige Delegation der Parteien übergreifenden Parlamentarierdelegation aus Australien ist heute zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Das Online-Unterschriftensystem für landesweite Volksabstimmungen wird am Mittwoch ins Netz gestellt werden. Danach ist es für die Öffentlichkeit zum Testen zugänglich. Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Chen Zhaojian, sagte, nachdem es am 10. April ins Internet gestellt wird, werden wir weitere Tests durchführen. Wir hoffen auch, dass wir während der Testphase Feedback und Meinungen von den Bürgern und Bürgerinnen erhalten werden. Bei Unterschriftensammlungen für Volksabstimmungen können Wahlberechtigte in Zukunft ihre Unterschrift elektronisch leisten, wie bisher auf Papier, oder eine Kombination zwischen beiden wählen, um seine Unterschrift bei einer Unterschriftenaktion für eine Volksabstimmung online zu leisten, muss man die Identifikationsbestätigung seiner natürlichen Person eingeben, seine PIN und die Personalausweisnummer. Das Online-System prüft auch auf doppelt geleistete Unterschriften, sowohl in elektronischer als auch in Papierform. Das Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, wird sein zweites Werk in Japan in der Präfektur Kumamoto bauen. TSMC-Vorstandschef C.C. Wei hat dies gemäß japanischen Medien während eines Treffens mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida am Samstag angegeben. Japans Premierminister hat am Samstag das erste Werk in der Präfektur Kumamoto besucht. Der Bau des zweiten Werkes ist demnach in der Nähe des ersten Werkes in Kikuya geplant. Baubeginn der zweiten Chipfabrik ist für Ende dieses Jahres vorgesehen. Die erste Chipfabrik in Kikuyu wurde im Februar dieses Jahres eröffnet. Die Massenproduktion wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres beginnen. Der Betreiber der Werke in Japan, JASM, ein Joint Venture mit TSMC, hatte bereits im Februar den Bau eines zweiten Werkes in Japan angekündigt. Wo das zweite Werk gebaut werden wird, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die jährliche Matsu-Prozession des Dajia-Zhenlan-Tempels in Taichung hat am Freitagnacht begonnen. Die Prozession führt über rund 340 Kilometer vom Dajia-Zhenlan-Tempel in Taichung zum Fengtian-Tempel in Jiayi und zurück. Die Dajia-Matsu ist heute in Jiayi angekommen und wird am Dienstag frühmorgens ihren Rückweg antreten. Sie wird am Sonntag wieder in ihrem Heimattempel in Dajia zurückerwartet. Auf dem Weg ihrer neuntägigen Prozession wird die Statue der Meeresgöttin Matsu des Dajia-Zhenlan-Tempels an mehr als 100 Tempeln Halt machen. Die Matsu-Prozession des Dajia-Zhenlan-Tempels ist die größte jährlich durchgeführte religiöse Veranstaltung in Taiwan mit mehr als 1 Million Teilnehmern und Zuschauern. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 80,1 Punkte oder 0,39% auf 20.417,7 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 400,63 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro oder 12,46 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan bewölkt mit Regenschauern bei Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan war es teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Regen bis 31 Grad und in Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 35 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag. Im Norden meist bewölkt und regnerisch, gegen Abend auflockernde Bewölkung bei Temperaturen bis 23 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, örtlich kann es auch Regen geben bei Temperaturen bis 28 Grad in Mittel-Taiwan und bis 30 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 8. April 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt ein Beitrag von Jessica Volz in der Reihe Inselabenteuer.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Inselabenteuer. Heute gehen wir in ein Restaurant gemeinsam. Ein Restaurantkonzept nenne ich es mal, das sich Re Chow nennt. Das ist quasi ein, ja, ich nenne es mal kulinarisches Konzept in Taiwan und bezeichnet diese besondere Art von Restaurants, die traditionelle taiwanische Gerichte und Snacks servieren. Ganz typisch für Re Chow Restaurants sind runde Tische, da man da sehr gerne mit seinen Kollegen, mit der Familie oder mit Freunden hingeht, um dort gemeinsam zu Abend zu essen. Das Gute an Re Chow ist, dass es sehr viele kleine Gerichte gibt. Also man kommt da rein und bekommt das Menü. Auf dem Menü kreuzt man letztendlich mehr oder weniger an, was man gerne essen möchte. Und das sind meistens ganz, ganz viele eher kleinere Gerichte, die man sich dann gemeinsam am Tisch teilen kann. Dadurch können halt alle Gäste verschiedene Gerichte immer probieren. Es gibt aber auch ein paar Klassiker, zu denen komme ich auch gleich später. Ja, diese Art von Restaurants, Re Chow Restaurants, sind nicht nur bei den Einheimischen äußerst beliebt, sondern auch bei den Touristen sehr gerne besucht, weil man dadurch die taiwanische Küche sehr gut kennenlernen kann. Ich würde sagen, ein Re Chow Restaurant ist etwas einfacher gehalten. Von außen ist es auch nicht wirklich auffällig oder groß dekorativ und bunt, sondern letztendlich doch sehr einfach gehalten. Wenn man reinkommt, sieht man dann einen großen Raum, der sehr gut besucht ist. Viele Re Chows sind gut besucht und ein wichtiger Teil bei einem Re Chow ist auch einfach die Atmosphäre und das Lebendige dahinter, wenn alle Leute glücklich an ihren Tischen speisen. Miteinander reden. Es ist meistens auch sehr, sehr laut, sodass man sich kaum versteht. Und wenn der Abend fortgeschritten ist und ein bisschen Alkohol fließt, wird es dann auch immer lauter und immer lebendiger. An einem Tisch sitzen meistens vielleicht so 8 bis 10 Leute. Und in der Mitte, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, solche Tische, kann man die Mittelplatte drehen, sodass jeder quasi gleichermaßen an das Essen rankommt, das dann auf dem Tisch steht. Das, wie gesagt, oft kleine Gerichte sind, sodass man sich von allem ein bisschen nimmt und in seine Schüssel übernimmt. Wenn man ankommt, sind die Tische komplett leer. Also die sind nicht gedeckt, da ist auch keine Tischdecke drauf oder sonst etwas, sondern die sind leer und wird dann an seinen Tisch geführt und dann kann man sich deine Teller und seine Schüssel und sein Besteck, also Stäbchen und Löffel, an einem Tisch selbst holen, sich selbst bedienen, der meistens irgendwo an einer Wand steht. Da gibt's dann meistens wie so Art ja, kleine Tonnen, kleine Kisten, in denen dann ganz, ganz viele Schüsseln sind oder ganz, ganz viele Gläser sind und dann nimmt man sich das raus. Und dazu kommt ein riesiger, wirklich sehr, sehr großer Reiskocher, der gefüllt ist mit Reis und auch wieder aufgefüllt wird, bei dem man sich quasi selber dann den Reis schöpft in die Schüssel. Das heißt, meistens an irgendeinem Punkt, bevor man isst, geht meistens einer oder es gehen 2 Leute zu diesem Reiskocher und füllen alle Schüsseln von allen mit Reis und bringen sie dann zurück an den Tisch. Dann ein wichtiger Teil sind auch die Getränke beim Re Chow. Es gibt meistens dann auch einen Kühlschrank, an dem man sich selbst bedient. Und das funktioniert alles fast mehr auf Vertrauensbasis. Denn am Ende wird gefragt, wie viele Flaschen haben Sie denn getrunken und von was. Und dann wird das alles mit abgerechnet. Viele nehmen sich dann halt Bier. Es gibt meistens immer Taiwan-Bier, mindestens eine Sorte Bier. Es gibt aber auch Saft oder irgendwelche anderen Süßgetränke, die man sich dann auch nehmen kann. Wenn wir schon beim Bier sind, gibt es noch eine Besonderheit, an die ich gerade denke. Und das ist die, ja, Pijiu Xiaojie. Also quasi die Frau, die, also quasi übersetzt die Bierfrau. Das ist meistens eine Dame, die etwas leichter bekleidet und auch sehr stark geschminkt meistens herumläuft und, ja, Bier verkauft oder ihre Sorte von Bier. Sie ist dann meistens eine Vertreterin von einer Biersorte und die vermarktet sie dann quasi in einem Re Chow. Also sie kommt an den Tisch und fragt nach, ob man dieses oder jenes Bier bestellen möchte. Und diese Sales-Damen, diese Verkaufsdamen gehören meiner Meinung nach auch total zum Re Chow Erlebnis dazu. Sprechen wir jetzt noch kurz über die beliebten Gerichte im Rozhao-Restaurant. Ein paar möchte ich Ihnen da vorstellen. Wir haben aber auch ein Programm, das nennt sich Kulinarisches Taiwan. Da stellt meine Kollegin Uta Rindfleisch auch jede Woche verschiedene Gerichte vor und gibt da auch Rezepte raus. Also hören Sie da auch sehr gerne mal rein auf unserer Website. Zu den Gerichten. Etwas sehr Beliebtes ist das Hanbeiji, das heißt übersetzt drei Tassen Hühnchen. Das ist ein Gericht aus Hühnchen, das in einer Soße aus Sojasauce, Sesamöl, Reiswein, Knoblauch, Ingwer und Basilikum gekocht wird. Also geschmacklich sehr, sehr reichhaltig und dadurch auch sehr beliebt. Es gibt das auch mit Gemüse, es gibt zum Beispiel auch Pilze, die in den drei Tassen gekocht worden sind. Dann auch beliebt ist Zongyobing, also Frühlingszwiebelkuchen oder Frühlingszwiebelpfannkuchen. Das ist ein knuspriger, gebratener Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln, auch sehr, sehr beliebt und auch sehr lecker zu Reis. Dann Gongbao Ji Ding. Das nenne ich jetzt mal Gongbao-Hühnchen. Das Gongbao-Hühnchen sind quasi Hühnchenstücke mit Erdnüssen und getrockneten Chilis in einer süß-sauren Soße. Ebenfalls sehr, sehr beliebt. Dann noch etwas für Leute, die gerne Tofu essen. Es gibt das Mapo-Tofu. Das Mapo-Tofu, das ist Tofu in einer würzigen, scharfen Soße mit Hackfleisch und Sichuan-Pfeffer. Und dann noch eine letzte Sache, die ich Ihnen noch vorstellen möchte, als quasi fünftes Gericht, das ist das Tie Banyo Ro, also übersetzt Eisenpfannen-Rindfleisch. Das ist dünn geschnittenes Rindfleisch, das dann auf einer heißen Eisenplatte serviert wird. Ebenfalls sehr lecker zu Reis. Rozhao-Restaurants sind schon ein wichtiger Bestandteil der taiwanischen Esskultur und bieten wirklich eine Vielzahl von köstlichen Gerichten, die die traditionelle taiwanische Küche widerspiegeln. Das heißt, egal ob man jetzt Einheimischer ist oder Tourist ist, ein Besuch in einem Rozhao-Restaurant ist nicht nur lecker, sondern auch wirklich unterhaltsam. Man kann sich ein bisschen auch die Menschen mischen oder ein bisschen beobachten, wie hier so die Esskultur ist. Und ganz nebenbei kann man dann noch die kulinarischen Schätze von Taiwan genießen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Jessica Volz. Bis zum nächsten Inselabenteuer.
Sie hörten einen Beitrag von Jessica Volz.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Ist jemand drin? Helft dem alten Mann raus. Eine junge Frau kriecht unter dem heruntergestürzten Vordach eines Frühstücksladens in der ersten Etage eines nun schiefstehenden, mehrstöckigen Wohnhauses hervor. Ein weiterer Mann kriecht von Staub bedeckt unter dem heruntergestürzten Vordach heraus. Ist noch jemand drin? Nein, niemand mehr. Wohnt ihr hier? Ja. Sind da oben noch Leute drin? Ja, noch mehrere Kinder. Oh je. So eine Szene am Mittwochmorgen in Hualien in Ost-Taiwan, kurz nach dem Erdbeben vor einem schwer beschädigten, schiefstehenden, mehrstöckigen Haus. Am Mittwochmorgen um 7.58 Uhr hat sich in Taiwan ein starkes Erdbeben der Magnitude 7,2 auf der Richterskala ereignet. Das Zentrum des Bebens war vor der Ostküste Taiwans im Landkreis Hualien. Im Landkreis Hualien erreichte das Erdbeben eine Intensität bis 6 stark. Das Beben war in weiten Teilen Taiwans zu spüren, auch in der Region Taipeh mit einer Intensität bis 4 und 5. Auch im Großraum Taipeh schwankten Häuser und Straßen. Regale fielen um, Sachen fielen herunter und Züge standen vorübergehend still. Im Gebiet des Epizentrums des Bebens in Hualien in Ost-Taiwan wurden Gebäude und Infrastruktur zum Teil schwer beschädigt. Erdrutsche und Felsstürze blockierten Straßen in bergigen Gegenden. Manche Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten, darunter auch in der Taroko-Schlucht, einem der beliebtesten Reiseziele und Wandergebiete in Taiwan. Bis Sonntagabend hatte das Katastrophenschutzzentrum 13 Todesopfer bestätigt. 6 Personen werden noch vermisst. Mehrere Menschen wurden während Wanderungen von herabstürzenden Felsen getötet. Einige davon auf dem beliebten Chakadang-Wanderweg in der Taroko-Schlucht. Dort hielten sich während des Erdbebens eine junge Frau, eine 5-köpfige Familie und ein Ehepaar aus Singapur mit australischem Pass auf. Die Leichen der jungen Frau, eines Mannes und eines Kindes wurden bereits unter herabgestürzten Felsen gefunden. Nach den weiteren auf dem Chakadang-Wanderpfad vermissten Personen wird mit Stand Sonntagabend noch gesucht. Dort ist seit Sonntag auch ein Drohnen-Spezialteam aus der Türkei im Einsatz. Dieses Erdbeben war das stärkste seit 25 Jahren. Seit dem Chichi-Erdbeben mit der Magnitude 7,3 am 21. September 1999. Bei dem Erdbeben 1999 kamen mehr als 2400 Menschen ums Leben und mehr als 11.000 wurden verletzt. Nach diesem Erdbeben hat Taiwan die Erdbebenvorsorge verbessert und auch die gesamte Katastrophenvorsorge. So wurde die Erdbebensicherheit von Gebäuden verstärkt, das System und die Koordinierung bei der Katastrophenrettung verbessert, sowie die Frühwarnmaßnahmen. In Taiwan ereignen sich häufig Erdbeben. Taiwan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring an der Verbindung zwischen der Eurasischen und der Philippinischen Platte. Der Direktor des Seismologischen Zentrums der Wetterbehörde sagte, das starke Erdbeben am Mittwoch ereignete sich in einem erdbebengefährdeten Gebiet, wo die philippinische Seenplatte unter die eurasische Platte subduziert. Dies ist das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren, seit dem Erdbeben am 21. September 1999. Die Intensität erreichte 6 stark. Dies ist seit Beginn der Einführung der neuen Intensitätsskala bis 10 im Jahr 2020 das zweite Beben mit der Intensität 6 stark. Die andere Intensität von 6 stark wurde in Zhishang beim Erdbeben am 18. September 2022 gemessen. Das Erdbeben am 21. September 1999 ereignete sich in Qiqi in Nantou. Es hatte eine Magnitude von 7,3 und befand sich in einer Tiefe von 8 Kilometern. Es erreichte nach der alten Intensitätsskala vor 2020 eine Intensität von 7. Weil sich das Erdbeben am 21. September 1999 an Land ereignete, waren die Auswirkungen der Katastrophe sehr groß. So erklärte der Direktor des Seismologischen Zentrums nach dem Erdbeben am Mittwoch. Dies ist möglicherweise einer der Gründe, warum die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben am Mittwoch nicht noch höher ist. Auch ist die Gegend in Ost-Taiwan nicht so dicht besiedelt wie andere Gebiete in Taiwan. Obwohl das Erdbeben am Mittwoch mit einer Magnitude von 7,2 in einer Tiefe von nur 15,5 Kilometern war. Außerdem ereignete sich das Erdbeben einen Tag vor Beginn des langen Wochenendes zum Qingming-Fest und Kinderfest. Und Hualien und die Taroko-Schlucht sind immer ein beliebtes Ausflugsziel für ein verlängertes Wochenende. Ein, 2 Tage später wären wahrscheinlich noch viel mehr Menschen in Hualien und in der Taroko-Schlucht und den beliebten Wanderwegen dort unterwegs gewesen. Und wie vorher schon erwähnt, hat Taiwan auch die Erdbebenvorsorge gestärkt. Die Sicherheitsmaßnahmen, darunter auch Erdbebensicherheit bei Gebäuden, so standen in Hualien nach dem Erdbeben zwar einige mehrstöckige Häuser sehr schief und müssen nun abgerissen werden, aber sie fielen nicht in sich zusammen und deshalb konnten sich die Bewohner noch aus ihren Wohnungen retten oder Rettungskräfte konnten Bewohner darin in Sicherheit bringen. Nach einer Naturkatastrophe, seien es Taifune, Erdbeben oder sonstige Katastrophen, wird immer ein zentrales Katastrophenschutzzentrum aktiviert. Dabei kommen die zuständigen Stellen, darunter Innenministerium, Verkehrsministerium, Feuerwehr, Wetterbehörde und auch Vertreter der betreffenden Lokalregierungen und so weiter, teils physisch und zum größten Teil virtuell, zu Lageberichten zusammen. Vertreter der zuständigen Behörden berichten dabei über die aktuelle Situation der Katastrophenrettung, Stand der Räumungsarbeiten von Straßen, Verkehrsberichte, mögliche Wettereinflüsse auf die Katastrophenrettung, Strom, Wasser, Gasversorgung und so weiter. Und die Such- und Rettungseinsätze und Maßnahmen nach der Katastrophe werden koordiniert. Diese Lagebesprechungen werden auch live im Internet übertragen. Dabei kann man den neuesten Stand der Rettungseinsätze erfahren, Stand der Evakuierungen, welche Straßenabschnitte noch blockiert sind und wann welche Strecken voraussichtlich wieder befahrbar sein werden und so weiter. Und regelmäßig gibt der Innenminister, der meist Leiter des Katastrophenschutzzentrums ist, oder ein Vertreter, nach einer Lagebesprechung eine Pressekonferenz, um weitere Fragen von Journalisten zu beantworten. So wurde zum Beispiel am Samstag die Frage gestellt, warum zur Unterstützung der Such- und Rettungsarbeiten nur ein Team aus dem Ausland nach Taiwan gekommen ist, und zwar aus der Türkei. Der Innenminister erklärte, dass es sich bei diesem Team um ein Drohnensonderteam aus der Türkei handelt und Taiwan von den besonderen Fähigkeiten der Experten in der Türkei beim Einsatz von Drohnen in besonders schwierigem Gelände, wie in der Taroko-Schlucht, nach dem Erdbeben mit seinen Felsstürzen lernen möchte. Innenminister Lin Yo-chang erklärte bei der Pressekonferenz nach der Lagebesprechung des Katastrophenschutzzentrums am Samstag. Sehr viele Länder haben Taiwan unverzüglich Hilfe angeboten, darunter Such- und Rettungskräfte, Hilfsgüter und Spenden. Nachdem wir eine Einschätzung vorgenommen haben, haben wir festgestellt, dass Taiwans Such- und Rettungskapazitäten ausreichend sind und Such- und Rettungsteams aus dem Ausland zur Unterstützung der Such- und Rettungsarbeiten nicht benötigt werden. Was Hilfsgüter betrifft, so sind bei dieser Naturkatastrophe ebenfalls in Taiwan selbst genügend Hilfsgüter vorhanden, so dass keine Notwendigkeit für Hilfsgüter aus dem Ausland besteht. Aber internationale Spenden für die Katastrophenhilfe nehmen wir dankend an. Was das Team aus der Türkei betrifft, so ist das Gelände und das Umfeld in der Taroko-Schlucht nach dem Erdbeben äußerst schwierig und die Kommunikation ist sehr problematisch. Mit unserer eigenen Drohnenausrüstung konnten wir nach Tests keine Erfolge erzielen. Doch die Türkei hat bei der Anwendung von Drohnen besondere Erfahrungen und spezielle Fachkenntnisse. Wir wollen also die in der Türkei verwendete Drohnenausrüstung in dem Gelände in der Taroko-Schlucht testen, um zu sehen, ob wir dort einen Durchbruch erzielen können und im Falle einer ähnlichen Katastrophe in Zukunft in diesem Gebiet die Such- und Rettungsarbeiten noch besser durchführen können. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 8. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.